Willkommen zurück zum zweiten Talk in dieser Session, gehalten von Theodor Riesche. Er ist Geoinformatiker und Kartograf und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Und er wird uns seine Arbeit zu einem Open-Source-Dashboard zur Visualisierung von gemeinschaftlich erfassten Gebäudedaten vorstellen.
Genau, vielen Dank für die nette Einleitung. Und zwar konkret möchte ich die Arbeit von Kolja Kempe, einem Schüler aus Dresden, vorstellen, der das bei uns am Institut bearbeitet hat. Zunächst erstmal ein Einstieg. Ja, weshalb ist es eigentlich sinnvoll, Gebäudemerkmale zu mappen? Da ist zum einen, es gibt Datenlücken in auch amtlichen Daten, in anderen Datensätzen, die man durch lokales Wissen, durch die Bevölkerung schließen kann. Es ist für Forschung und Planung ganz sinnvoll, verschiedene Maßnahmen, die man dort entwerfen kann, für Klimaanpassung, Klimaschutzmaßnahmen, Hitzereden, Starkregen, Klima, Wärme, Pläne etc. Also dort in dem Bereich bessere Daten zu haben. Dann, weil es einfach Spaß machen kann, durch die Stadt zu gehen und Informationen über Gebäude, so ähnlich wie bei OpenStreetMap, einzutragen. Und auch, weil eben Gebäude eine große Bedeutung für uns haben, weil wir da viel Zeit verbringen und auch Geld darin investieren. Und wir sehen jetzt hier von dem Projekt, was ich gleich das Dashboard dann vorstellen möchte, da gibt es so Kacheln, nennen wir die, also Kategorien hier auf der linken Seite, wo quasi verschiedene Gebäudemerkmale, die sind hier mal beispielhaft dargestellt, inhaltlich zusammengefasst werden. Also es gibt zum Beispiel so Anzahl Geschosse, Baujahr, Baustil, Fassadenfarbe, Dachform etc. Seit 2023 haben wir das auch in Dresden, also nennt sich dann Coloring Dresden. Coloring, weil quasi die Karte bunt wird, deswegen, also die Coloring Cities steckt dahinter, die Projekte. Und ich habe ja auch schon vor 2 Jahren über dieses Projekt speziell einen Vortrag gehalten. Ich möchte zunächst auf das Projekt nochmal kurz darauf eingehen und dann eben diese Dashboard-Entwicklung erklären, also die Ziele, das Vorgehen, dann wie wir das, der Kolja das implementiert hat, das Ergebnis und ein paar Herausforderungen nennen und am Schluss noch ein Fazit und Ausblick geben. So sieht das aus, wenn man jetzt damit erstmal kartiert, also mappt, wie man dann so sagen, quasi als Desktop-Anwendung gerade. Es geht auch mobil, kleiner dann auf dem Smartphone. Man registriert sich einen Account, kostenlos natürlich, und wählt dann Gebäude aus, wo man sich gerade befindet zum Beispiel, oder auch von zu Hause, wenn man da noch Wissen eintragen möchte. Wählt die Kategorie aus entsprechend und dann das Merkmal kann man eintragen und speichern, und mit dem Speichern wird es dann eingetragen in die Datenbank im Hintergrund und auch bunt in der Karte, Coloring Cities. Wie sieht dann die Architektur dahinter von der Softwareseite her aus? Also wir haben ein Frontend, was ich eben auch gerade gezeigt habe, hier oben links auf der Seite. Das ist mit React, Leaflet, Node.js programmiert. Also ein klassischer Aufbau eigentlich. Es greift auf eine API zu mit Express.js, die dann eben die Daten aus einer Datenbank PostgreSQL erhält. Und weiterhin haben wir noch OpenStreetMap, Hintergrundkarten vom Dresdner Bibliothek, virtuellen Kartenforum, verschiedene historische Karten, die man sich anzeigen kann, oder auch einen eigenen Kartenrenderer, der dann die neu berechneten Gebäudekacheln quasi wieder ausliefert, um die Karte dann einzufärben. Und auf der Frontend-Seite haben wir noch ein Dashboard, um das heute gehen soll, was sich ebenfalls über die API mit Daten dort bestückt. Kurz noch zum Datenmodell, auch nur zusammengefasst und vereinfacht hier dargestellt. Also in der Datenbank liegen eben verschiedene Tabellen, zum Beispiel zu den Gebäuden, wo dann jedes Gebäude eine Zeile ist und ganz viele Spalten erstmal angehängt sind für alle Merkmale, die es gibt, also alle Gebäudemerkmale wie Alter, Anzahl Geschosse etc. Und dort ist dann jeweils der aktuelle Stand gespeichert, der auch in der Karte dargestellt wird. Es gibt eine zweite Tabelle eben zur Bearbeitungsgeschichte, die für uns natürlich jetzt sehr interessant ist, also die dann jeweils den Zeitstempel der Editierung enthält, also Datum, Uhrzeit, dann welches Gebäude damit beeinflusst wurde durch diese Editierung. Dann hier dieses Before und After, also den Zustand vorher und nachher von den gerade veränderten Merkmalen. Und hier sind sie im Moment noch zusammengefasst pro Speichern, also Edit. Also hier sehen wir in dem Fall auch mal 2 Merkmale. Das war 0 gewesen, Anzahl Geschosse, hier wird 17, Gebäudealter 1965, das wurde anscheinend hier gelöscht. Und dann noch die User-ID dazu. Komme ich nur zur Dashboard-Entwicklung. Ziel ist es eben, diese raumzeitlichen Aktivitäten, diese Erfassungsaktivitäten von Gebäudemerkmalen darzustellen in Karten und Diagrammen und sichtbar zu machen in verschiedenen Dashboards. Und wir hatten da einen Workshop am Anfang auch, um erstmal zu gucken, was dann so die Anforderungen sein könnten, die Zielgruppen auch. Und da kamen wir dann so auf 3 verschiedene Dashboard-Konzepte. Also einmal so ein Live-Ticker, der so ganz aktuell das darstellt, was gerade passiert. Zum Beispiel so von heutigen Tage oder von letzten 24 Stunden oder 7 Tagen, die letzten 7 Tagen. sozusagen, wo man auch mal vielleicht das öffentlich zeigen kann, vielleicht auch mal in eine andere Webseite mit einbinden kann etc. Dann ein zweites Dashboard, das haben wir Füllstand genannt, wo man eher nochmal aus der Datensicht gucken kann, wenn man jetzt die Daten später nutzen möchte. Wie weit ist es denn schon dort erfasst, prozentual zum Beispiel? Und dann noch so ein drittes internes, um noch verschiedene auch Fortschritte oder ja Maßnahmen oder ja, Dynamiken dort aufzeigen zu können intern und zu gucken, wie man dort vielleicht nachjustieren kann etc. Und das ist eher eine Zielgruppe Projektmitarbeitende, also eher intern, nicht öffentlich. Der Kolja Kemper hat quasi zunächst sich Möglichkeiten angeguckt, wie er das machen kann. Dann gab es so einen Workshop bei uns am Institut, wo wir eben mit verschiedenen Personen darüber gesprochen haben, was da so sinnvoll wäre, in so einem Dashboard mit aufzunehmen. Er hat dann ein Konzept entstellt für das Dashboard und dann später danach dann entsprechende SQL-Datenbankenabfragen definiert, wie jetzt diese Daten dann in diese gewünschten Formate extrahiert werden können, damit letztendlich das Dashboard die verarbeiten kann. Diese mussten dann auch in die API mit aufgenommen werden, damit die API das auch mit durchschleusen und ja anbieten kann. Dann erfolgte die eigentliche Dashboard-Entwicklung dann mit den echten Daten auch schon gleich. Er hat das noch dokumentiert, auch im Sinne der Übertragbarkeit, wenn man das jetzt für andere, zum Beispiel von diesen Cardinal Cities-Städten weltweit auch nutzen möchte. Und dann stand auch dann die Veröffentlichung des Dashboards an. Komme ich zunächst erstmal zu Grafana und der Verwaltung von Grafana. Wir haben uns dafür entschieden, weil es eben Open Source ist, weil es da viele Erweiterungen, Plugins gibt, die man da auch in Form der Diagramme und Karten einbeziehen kann. Es ist inzwischen auch recht weit verbreitet und hat auch eine breite Community. Es gibt auch eine Konferenz zum Beispiel immer dazu. Und es sieht auch optisch recht ansprechend aus, finde ich. Man kann zum Beispiel auch noch dann die Konfiguration von den Dashboards exportieren. Und Alternativen hatten wir uns zum Teil angeschaut, aber dann aus verschiedenen Gründen verworfen. Da gibt es bestimmt inzwischen auch noch, ein paar Jahre alt, der Stand hier, auch noch andere Technologien, die man dann mit vergleichen könnte. Es gab weiterhin auch noch Vorarbeiten dazu, sowohl von dem Kolja Kemper selbst, der auch vorher in der Schularbeit auch bei uns quasi eine Java-Applikation geschrieben hat. Man sieht die hier jetzt rechts auf der Seite. Er hat die dann Cardinal Cities Activity Pattern Visualizer genannt. Da kann man quasi so Zeitreihendaten sich anschauen, auch für Dresden in dem Falle, um auch zu gucken, wie denn Daten zu verschiedenen Gebäudemerkmalen voller und voller werden, also erfasst werden über die Zeit. Das war also quasi damals noch Standalone und Java noch nicht so webtauglich, aber auch eine gute Vorarbeit gewesen. Und ich hatte auch vor einigen Jahren mit Grafana schon mal ein erstes rudimentäres Dashboard aufgesetzt mit einigen wenigen Indikatoren. Wir haben dann letztendlich uns entschieden, das selbst zu hosten, Grafana mit Docker. Die Alternative wäre gewesen, in der Cloud das zu machen, wie ich das auch zuvor getestet hatte. Da hat man eben limitierte Accounts mit öffentlichen, also Public Dashboards ist es dort nicht so leicht oder auch zum Teil nicht möglich. Man ist dann schnell auch bei Gebühren, die man dort eben zahlt. Und das sind dann alles Gründe gewesen, weshalb wir uns für das Selbsthosten das entschieden haben. Es wurde vom Kolja rechte Rollenmanagement eingeführt, um da quasi Admin und verschiedene andere Rollen zu definieren und dann auch über Ordner, die verschiedene Freigaben zugewiesen bekommen haben, die Dashboards dort einzusortieren, weil es gibt ja zwei, die jetzt öffentlich verfügbar sein sollen, das eine interne ja nicht, nur für die angemeldeten Accounts. Und auch die iframe-Einbindung in andere Webseiten ist möglich, bis hin auch zu einzelnen Diagrammen, also dass man sich auch von so einem Dashboard das über eine ID rauspicken kann und nur einen kleinen Teil, der gerade relevant und spannend ist, auf eine andere Webseite bringen kann. Es gab hier einige relevante Umgebungsvariablen jetzt für Docker, die wir mit definiert haben, also um das mit einzuschalten entsprechend dann, dass man quasi auch diese Einbindung an Webseiten erlaubt, dass man die Authentifizierung ohne Account erlaubt, also damit es dann auch public erreichbar ist und zum Beispiel für wieder Daytime, also Datenformate. Komme ich nun zu den Anpassungen in der Datenbank. Hier waren zwei Schritte dann noch wichtig im Vergleich zur Datenbank, wie sie vorher war, um die Performance zum Beispiel zu steigern und auch Daten entsprechend vorzuhalten. Also einmal, ich habe vorhin gezeigt, diese Bearbeitungsgeschichte, da war quasi jeder Edit, jedes Change-Set, könnte man sagen, noch zusammengefasst. Und es war dann sinnvoller, das nochmal in seine Einzelteile auseinanderzubrechen. Also man sieht das jetzt hier, die ersten beiden Zeilen hat quasi dieselbe Edit-ID, einmal die Geschosszahl, einmal das Gebäude, Alter. Und jetzt können wir quasi für jedes sagen, wurde das denn hinzugefügt, gelöscht, modifiziert. Und diese Tabelle ist besser, das nicht on the fly zu rechnen, sondern über einen Insert-SQL-Trigger jeweils, wenn neue Daten geschrieben werden, sodass dann für die Ausgabe, für das Dashboard, das dort performanter ist, wenn man jetzt auf dieser atomaren Ebene, könnte man sagen, dann analysieren möchte. Und es war auch noch wichtig, Stadtteile zu haben. Deswegen haben wir dafür auch die Geometrien für Dresden jetzt mit in die Datenbank gelegt. Die API wurde dann ebenfalls mit erweitert durch einen neuen API-Endpunkt-Statistics, der dann dafür eingeführt und auch verbessert wurde, eben in ExpressJS, wie ich vorhin schon nannte. Das ist die API, wie wir hier erstmal haben. Da mussten neue API-Routen ergänzt werden, quasi für die einzelnen Diagramme der drei Dashboards und Inputs jedenfalls validieren und dann letztendlich jede Menge SQL, Select, Joins etc. dort definieren, zum Teil mit Functions, wenn es da noch kompliziertere Dinge nötig waren, um eben die Daten aufzubereiten, sodass dann die Grafana-Dashboards das dann lesen können. Das Dashboard selbst oder die Dashboards, die nutzen sogenannte Infinity Data Sources, um quasi diesen API-Zugriff dann möglich zu machen mit sogenannten Frontend-JSON-Parsern, also um dort dann das JSON, was ankommt, zum Beispiel auch die Spalten der Tabellenstruktur im JSON dort zuzuweisen und einlesen zu können und dann letztendlich darstellen zu können. Der Kolja hat quasi mit einigen Layout-Geschichten hier noch gearbeitet, also Projektlogo und Links, kriegen wir gleich im nächsten Folie, noch Verlinkung zwischen den Dashboards mit eingeführt. Man kann dann filtern nach Zeiträumen, was für Dashboard oft auch typisch ist, aber das wirkt sich natürlich dann auch mit auf die Diagrammdarstellung aus. Und ein Punkt war noch gewesen, dass wir auch unterscheiden zwischen Crowdsourced, also quasi durch die Bevölkerung erfasste Gebäudemerkmale und auf der anderen Seite dann Bulk-Uploads, also Massenimport, der auch möglich ist von Zeit zu Zeit. Deswegen gibt es da einige Unterschiede. Und wir sehen hier, auch für mobile Anwendungen hat das auch mal getestet. Das sieht hier in dem Fall ziemlich gut aus, weil es schon schön untereinander ist. Es gibt auch andere Fälle, wo da noch ein paar Sachen nicht ganz optimal aussehen, aber die Anwendung ist ja auch eher für Desktop gedacht. Da sieht es dann eigentlich ziemlich gut aus. Komme ich nun zu den Ergebnissen. Das ist jetzt der Live-Ticker, also der uns jetzt ermöglicht, hier, ich hoffe, man kann es sehen, genau hier oben umzuschalten zwischen verschiedenen Zeiträumen. Und dann sieht man quasi erstmal hier auf der linken Seite immer gerade die letzten Aktivitäten. Hier war zum Beispiel auch datenschutzmäßig ein Punkt, dass wir hier jetzt nicht genaue Standorte angeben, sondern erstmal nur die Stadtteilebene in Dresden. Man sieht hier dann so eine Heatmap, wo das dann quasi geclustert wird, wo gerade viel los ist und man das dort an der Karte verorten kann. Es gibt auch dann nochmal Top-Mapper und die häufigsten auch gemappten Merkmale oder seltensten. Also dann hat man verschiedene Eindrücke, was gerade jetzt so stattfindet. Das zweite Dashboard ist das Füllstands-Dashboard, also wo man eher so schauen kann, wie ist denn schon der Erfassungszustand, wenn man vielleicht die Daten nutzen möchte, für Dateninteressierte. Hier kommt das jetzt zum Tragen, was ich eben meinte, mit der Unterscheidung zwischen Citizen Science, also Crowdsourced, und Bulk Upload. Also man sieht, wir sind quasi gemessen an den 40, 50 Merkmalen, die es gibt, und den 120, 30.000 Gebäuden. Der Gesamtheit ist es ein sehr geringes Level, was trotzdem für Citizen Science nicht ungewöhnlich ist und selbst auf so einem geringen Niveau schon Analysen ermöglicht, also quasi Abschätzungen, Vorhersagen, andere Sachen verbessern kann. Also das ist trotzdem sehr schön. Man sieht hier dann auf Stadtteilebene noch einige Auswertungen und dann die Merkmale, die man dort sich anschauen kann, wie weit die erfasst wurden. Und dann gibt es noch für Projektmitarbeitende intern einige Indikatoren, also das dritte interne Dashboard, wo man jetzt mal sieht, die hinzugefügten Accounts, aktive Accounts pro Tag, die Edits. Hier war auch die Sache zwischen kumulativ und nicht kumulativer Anzeige. Es gab verschiedene Herausforderungen dabei. Das eine ist auch jetzt zum Beispiel visuell, also ob man eher jetzt algorithmisch oder linear eine Skala nimmt auf der Y-Achse. Wir haben uns jetzt nicht für beides entschieden, weil beides Vor- und Nachteile dann geboten hat für diesen Füllstand. Die schon erwähnten Zugriffsrechte, public, lokal, wurden eben über Ordner mit Zugriffsrechten bei Grafana dann gelöst. Wir haben es selbst gehostet, das war letztendlich dort eine sinnvolle Sache gewesen. Iframe-Einbindung ist möglich. Datenschutz wurde ein bisschen quasi auch berücksichtigt durch zum Teil nicht ganz so exakte Darstellung wie mit der Nennung des Stadtteils erstmal. Ich kenne die Diskussion auch von der OpenStreetMap mit diesem How Did You Contribute Tool, kennen vielleicht der ein oder andere, dass es da auch mal Diskussionen gab. Die Daten sind ja eigentlich eh offen, also auch diese Historie bei OpenStreetMap auch. Aber wenn man sie darstellt, schadet man vielleicht Leuten, weil man sie eigentlich gläsern macht, aber sind sie es nicht eigentlich sowieso schon? Also dass da so ein Spannungsfeld auf jeden Fall. Es war gut für die Performance auf jeden Fall, dort mit Triggern, mit Indizes oder auch Vorpräzisungen zu arbeiten. Und auch noch Dashboard-Variablen werden zum Teil genommen, um dann Gebäudemerkmale umswitchen zu können, also verschiedene Merkmale sich angucken zu können. Deswegen kann man sagen, dass es erfolgreich abgeschlossen werden konnte, diese schöne Arbeit von Kolja Kempe mit den Workshops. Das war auch sinnvoll, zunächst dort einzusteigen, um erstmal zu gucken, wo es denn hingehen kann. Ich denke auch, es ist sinnvoll, Dashboards nach Zweck und Zielgruppe zu definieren und nicht zu groß zu machen. Sie sind trotzdem ja schon sehr umfangreich, aber eben dort zu schauen, dass es trotzdem möglichst einen Fokus hat pro Dashboard, nicht alles irgendwie abdeckt. Selbst hosten können wir prinzipiell empfehlen, also damit hat man nochmal mehr Möglichkeiten und auch wenn eben Funktionsumfang Grafana manchmal auch ein bisschen limitiert ist, Vergleich, wenn man irgendwie frei programmieren kann, ist manchmal auch wie so ein Baukastensystem, wo man sich so Sachen zusammenklickt, haben wir es doch eigentlich ganz gut hinbekommen, das so anzupassen auf unsere Bedürfnisse und die Dokumentation ermöglicht dann auch später auch die Nutzung und Übertragbarkeit. Der Ausblick noch kurz am Schluss, dass quasi Forschung damit bei uns im Institut in Dresden weitergeht, im Rahmen unseres Forschungsdatenzentrums am IOR in Dresden. Wir koordinieren dort auch quasi die Aktivitäten von diesem Kaling Cities Research Program, also ein weltweites Forschungsnetzwerk, speziell dann im europäischen Raum. Es gibt Aktivitäten unter anderem gerade zu so Data Trust Modellen, also so Datentreuhänder, wenn es um Energieverbrauchsdaten geht, also die nochmal sensibler sind, die man jetzt nicht eins zu eins öffentlich darstellen möchte, wenn man die zum Beispiel spendet als Person. Es ist auch noch angedacht, das zu erweitern von Dresden auf ganz Deutschland, also dass man dann doch auch viel freier eintragen kann, ja, ich kenne mal ein Gebäudealter, ich kenne mal dort die Nutzung etc. Und wir wollen das auch noch veröffentlichen, die Doku und den Code. Aktuell ist der Code hier dort in dem Repo mit abgelegt. Damit danke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne auch zur Verfügung.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für den sehr schönen Vortrag. Auch vor der Zeit, dann haben wir mehr Zeit für die Fragen. Es sind nämlich einige hier im Chat eingegangen. Die mit den meisten Upvotes ist wohl auch die direkteste Frage, was ist der Unterschied zu OSM, bei dem ja auch Gebäudemerkmale erfasst werden oder warum
ja, habt ihr euch gegen OSM? Also sehr berechtigte Frage, die kommt auch immer wieder und ich bin auch selber auch OpenStreetMap mitwirkend an Dresden und so weiter im Stammtisch und deswegen kenne ich das gut. Also man hat viele Gemeinsamkeiten, auch ein paar Unterschiede. Also der Unterschied ist, dass das Projekt ist quasi aus der Forschung entstanden, also jetzt nicht bottom-up durch die Community, sondern mit verschiedenen Maßgaben, was denn wie quasi die Topologie, die Erfassungskriterien sind, die erfasst werden. Ein anderer Punkt ist auch, dass wir hier, das haben wir in Dresden noch nicht aktiviert, aber in anderen Städten, man kann quasi auch persönliche Sichtweisen zu Gebäuden oder anderes mitgeben. Also mag ich denn diesen Typ von Gebäude? Das kann man auch für die Wissenschaft noch weiterspinnen. Also wenn es auch geht um Erfassung quasi von subjektiven Wahrnehmungen in der Stadt. Also wir sind ja im Bereich von Stadtplanung unterwegs bei uns. Das sind zum Beispiel auch Punkte, genauso wie die Historie. Da gibt es natürlich auch mal so On-the-Ground-Rugel bei OpenStreetMap-Diskussionen. Das, was jetzt ist zum Mappen und nicht das, was früher war. Bei uns gibt es auch zum Teil, zum Beispiel, was war die Nutzung zuerst, als das Gebäude gebaut wurde, um dann zu gucken zu können, okay, ist das ein Gebäude, was Industriekomplex früher war und jetzt aber Kulturzentrum geworden ist. Und das wären alles Informationen, die quasi schwer oder nicht so einfach OpenStreetMap realisierbar sind. Nichtsdestotrotz ist die Verlinkung wichtig. Also es gibt auch schon bei Kalend Dresden die Möglichkeit, die OSM-ID anzuspielen. Das haben wir quasi schon mal für Dresden gemacht, mit soweit das gepasst hatte. Und mit Wikidata, also dort verlinken und referenzieren, ist, denke ich, da schon mal ein guter Weg.
Ja. Ja, danke. Die nächste Frage mit vielen Upvotes ist, weshalb Grafana und nicht Apache Superset?
Genau, ich hatte es gerade im Vorgespräch auch gehört. Ich bin da leider nicht gerade in der Materie drin, das war ein paar Jahre schon alt und können uns gerne nochmal austauschen dazu im Nachhinein und so weiter, was da auch vielleicht Vorteile sind. Da kann ich vielleicht auch was lernen. Also Grafana hatte sich angeboten, eben aus den vorhin schon genannten Gründen, weil es auch schon bei uns genutzt wurde, aber auch eben sehr weit verbreitet wurde. Also gerne hier, ja, gerne Hawkinson bin ich gerne dabei.
Die Firma Terrestris hat mehrere Sachen mit diesem Apache Superset, soweit ich weiß, aber genau, gab es auch hier Vorträge von. Genau.
Super, ja.
Genau, nächste Frage, kannst du ein paar Dinge zur Qualität der gemappten Merkmale geben? Manchmal lassen sich die einzelnen Attribute ja nicht klar benennen.
Also auch ein wichtiger Punkt, also generell Verlässlichkeit der Daten und Qualität ist auch ein großer Punkt, also der oft auch kritisch gefragt wird und wo es erstmal wenig Grund gibt, daran zu zweifeln. Also klar, es können vielleicht Fehler passieren, aber jetzt Vandalismus von Daten ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, ist es auch trotzdem generell auf einem recht geringen Niveau die Aktivitäten. Also wenn es vielleicht weiter verbreitet wäre, würde vielleicht auch der Zusatz, der Anteil steigen an Personen, die dort ja nicht korrekte Informationen eintragen. Und das andere ist natürlich aber auch ein Punkt, wie verstehe ich denn, was das Merkmal meint? Das war vielleicht auch die Frage ein bisschen. Und wir haben quasi auf der Website, also gerne hier ja, Kalend Dresden EOR Info dort aufsuchen. Da gibt es auch so ein Tutorial und auch auf der der App selbst oder der Plattform kann man auch so auf das i klicken bei den Kategorien immer jeweils, um auch Informationen über die Merkmale zu erhalten. Weil manche erklären sich vielleicht von selbst Gebäudealter oder so, aber selbst das ist es dann irgendwie das fertiggestellte Datum, das geplante oder also da gibt es auch schon Fragen, aber zum Beispiel wie Dachform oder anderes, da haben wir zum Teil direkt Erklärungen, was gibt es denn Satteldach, Walmdach für Typen, also weil das häufig ein Punkt in der Tat ist, wie interpretiert man dieses oder jenes. Ja, und wenn im letzten Ende das entscheidet die Person dann, die das einträgt, also es gibt natürlich zum Teil auch unterschiedliche Sichtweisen, das ist dann letztendlich auch okay und also auch mitgewollt.
Genau. Ich denke, das beantwortet dann auch schon die Frage nach, ob es eine interne Qualitätskontrolle der erfassten Daten gibt.
Nee, das gibt es nicht und man kann die Daten quasi sich runterladen und es gibt dann zum Teil, nicht bei allen, aber bei vielen Merkmalen noch weitere Metadaten, also quasi die Datenquelle, dass man die beim Erfassen mit angeben kann, ob man sich selbst als Experte, Expertin einschätzt oder als Laie etc. Es gibt auch eine Funktion, dass man quasi liken kann, was andere für Werte eingegeben hat. Also um die Schwarmintelligenz zu nutzen, dass man sagen kann, ja, der Wert stimmt, etc. Ich gebe einen Daumen nach oben und das wird mit, also verifizieren, das wird mit erfasst, also durch die Gruppe selber dann. Und man kann auch die Historie anschauen, die ich vorhin auch mit schon erzählt hatte, mit der Tabelle, dass die gibt. Die kann man sich quasi auch mit für jedes Gebäude anzeigen lassen, um das nachzuvollziehen, was da gemacht wurde in der Vergangenheit für die Versionierung der Daten.
Sehr gut. Und dann gibt es mehrere Fragen, mindestens zwei zu, ob das jetzt nur auf Dresden beschränkt ist und was wäre der Prozess, das jetzt für eine andere Stadt zum Beispiel?
Also es kommt ursprünglich aus London, also Cutting London ist da schon seit ein paar Jahren aktiv und die sind auch schon recht weit, quasi London zu mappen. Inzwischen, also es gibt quasi in vielen Ländern, ob Bahrain, ob Australien, ob Kanada, ob Schweden und also so verteilt gibt es auch eine Seite zu, also die Cutting Cities Research Program, weil das kommt wieder welche dazu. Es gibt Städte, die es quasi anwenden. In Deutschland waren wir die Ersten und sind es, Stand jetzt noch. Da gibt es zwar auch verschiedene Pläne. Also gerne auf uns zukommen. Also gerne zum Beispiel der Robert Hecht, der ist quasi bei uns der Projektleiter, über den ist das eigentlich alles mit entstanden. Gerne ihm schreiben, wenn da Interesse besteht. Also es bräuchte quasi Hosting-Möglichkeiten und ja, da gibt es verschiedene Konfigurationen am Anfang. Also das können wir gerne mit Hilfestellung dann dafür geben.
Das schließt direkt an die nächste Frage an. Was wären denn so die Voraussetzungen für ein Hosting von Grafana, so an Hardware und Performance ist das sehr, Ressourcen?
Oh ja, auch eine berechtigte Frage kenne ich als Backend-Entwickler auch mit, aber ich kann sie leider gerade nicht beantworten. Also ich würde sagen, das ist gerade nicht viel, weil also der Docker-Container mit Grafana, ich weiß gerade nicht, also läuft bei uns in der Virtual-Maschine. Die Zugriffe sind ja bei uns sehr überschaubar, eben weil es ja trotzdem auch ein kleines Projekt ist. Das darf gerne auch noch wachsen, das ist klar. Aber deswegen auch jetzt die also Lastregelung oder anderes ist da gerade überhaupt nicht kritisch. Und das Dashboard selbst, also das sind quasi JSON, eine JSON-Konfiguration, wo das alles abgelegt ist, diese einzelnen Bestandteile, also welche Plugins man da nimmt, welche Diagramme, Kartentypen man wie arrangiert, mit welchen Labels, mit welchen Datenspalten und so weiter. Also das ist quasi eine Text, also eine JSON-Datei, die jetzt nicht viel Speicher braucht, weil die Daten, die werden jetzt nicht nochmal zwischengecached, sondern die kommen ja von der Datenbank. Aber auch da sind es ein paar hundert Megabyte für Dresden. Also das ist ja alles eher überschaubar.
Also es gibt ein Docker, was man sich installieren kann.
Richtig. Also da auch haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Gibt es ein offizielles Grafana Docker Image, was man sich nehmen kann. Und wie ich schon meinte, also das können wir eigentlich empfehlen, weil mit dem Grafana Cloud war, also vielleicht für so schnelle Tests ist mal gut. Also als ich vor ein paar Jahren damit angefangen hatte, hatte ich die genommen. Da konnten aber immer nur wirklich drei Accounts das dann sehen, also denen ich das direkt freigeben musste, nicht öffentlich. Und ja, das Selbsthosten bietet sich schon in vielen Fällen, glaube ich, an.
Okay. Und dann gibt es noch so eine Detailfrage zu Grafana. Wie erfolgte die Integration der Corporate Identity beziehungsweise Logo, da das nach der Meinung dieses Fragenden oder Fragende wohl nur mit der Enterprise-Version von Grafana ginge?
Die haben wir meines Wissens nicht, weil wir haben ja das quasi einfach runtergeladen, das Docker-Image und genutzt und ausgerollt. In der Doku ist das von dem Koya beschrieben, die wir auch jetzt bald noch veröffentlichen werden. Da gibt's, also es ist einfach wie so ein HTML-Code, habe ich das in Erinnerung jetzt, wo quasi man, wie man es bei Webseiten auch kennt, jetzt oben hier so diese Icons und also Logo definieren kann, zuweisen kann und mit dieser Verlinkung und so weiter zwischen diesen Dashboards. Also das ging offensichtlich, das wäre gerade nicht bekannt.
Also ihr gucken, habt aber keine Enterprise-Version?
Nee, das hätte ich, ja, genau, die haben wir nicht.
So, da kommt eine etwas längere Frage, bietet das Dashboard, bietet die Dashboard-Technologie die Möglichkeit, die Charts auf die Karte reagieren zu lassen und umgekehrt, also Bounding Box des aktuellen Kartenausschnitts zum Filtern der Daten in den Charts oder das Setzen eines Filters im Grafana UI, der sich auf die Karte auswirkt.
So sehr gute Frage, weiß ich gerade leider nicht. Also weil ich hatte es ja erzählt mit dieser zeitlichen, sieht man das? Jetzt ist es auch nicht im Screenshot drin. Zeitlich kann man es ja einschränken, einfach von bis und dann ändern sich die Diagramme entsprechend. Ich weiß es gerade nicht. Im Moment geht das nicht, wie wir das haben. Also wenn man da rumzoomt, ändern sich die Diagramme nicht dazu. Fände ich aber eine sehr sinnvolle Geschichte auch, dass man das machen kann. Und ich nicken, also geht vermutlich auch, aber ich wäre wichtig, dass es geht, genau. Ihr müsst mal gucken, genau, ob man da vielleicht, also gibt es noch diese Plugins, ob man da auch was sonst erweitern müsste. Ja, gute Frage auf jeden Fall.
Dann gibt es noch eine Frage zu, ob das, ich sag mal zusammengefasst, möglich wäre, an ein Masterportal anzudocken. Also wie funktioniert genau die Implementierung von Dashboards an anderen Frontend-Plattformen? Läuft das ähnlich wie
noch? Also das Masterportal kenne ich als Verwaltung, also WebGIS im kommunalen Raum und so weiter, Hamburg und andere, wo das immer weiter jetzt auch ausgerollt wird. Da kenne ich mich trotzdem auch zu wenig aus. Also ich glaube, das ist ein reines Frontend, als ich mich mit jemandem dort erhalten hatte. Da ist, glaube ich, kaum ein Backend dahinter. Was ist aber auch, also es, man müsste ja die Daten bereitstellen und das, wenn es, es braucht ja irgendwo eine Datenbank oder irgendwo eine Datenbeziehung. Man kann die klar auch lokal irgendwo hinlegen, aber es macht für ein Dashboard jetzt wenig Sinn. Da geht es ja eigentlich um dynamische Daten, die dann sich ändern sollen und dürfen über die Zeit. Also da müssen wir nachdenken, da bin ich gerade nicht so weit drin.
Okay.
Ja, und genau, ich kann auch sagen, vielleicht mit Geometrie, also wir von unserer API, wir bieten ja die Gebäudezentroide, also als Punktkoordinaten an, die dann quasi hier als Heatmap dargestellt werden. Also das macht quasi wieder das Plugin, also nur vielleicht als Ergänzung eben, das ist nicht vorher schon gerechnet, sondern das macht Grafana aus ganz vielen Punkten, wo jetzt gerade diese Editierung waren, die Heatmap zu rechnen. Oder wir haben halt auch für die Stadtteile, die gehen wir als GeoJSON direkt drüber. Das ist vielleicht auch noch spannend zu wissen, da ist quasi der API-Endpunkt, den wir anbieten, bietet direkt GeoJSON an mit den Stadtteilen, wo dann pro Stadtteil dieser Erfassungszustand, Füllstand mit berechnet wird. Und das ist hier dargestellt worden. Also GeoJSON kann man quasi auch mit reinladen mit Live-Daten.
Okay, danke. Ich denke, jetzt haben wir soweit die Fragen aus dem Chat beziehungsweise hier aus dem Venueless abgearbeitet. Oder habe ich irgendwas vergessen? Da gibt es noch eine Frage aus dem Saal eventuell. Den Vortragenden. Sieht nicht so aus. Dann nochmal vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag.
Danke.
Und